Die haben uns ja auch gefragt, ob wir nicht Bock haben. Und ich habe gesagt, nee. nee. Einfach so, nee, mach ich nicht, Alter. Nee, ich bin auch zu, ich bin zu alt inzwischen für sowas. Ich trau mich das nicht.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Die beiden wilden Jungs aus dem Eiskanal sind wieder da. Ich begrüße VOG-WM-Teilnehmer, aber nur am Rand der Strecke, Özcan Kosa.
Yo, ladies and gentlemen, what's up, parties to the peoples, what's up, mans? Alles gut, Leutes?
Alles gut, Leutes, mir geht's auch gut.
Guck, kein Feedback. Das ist das Problem. Bei Podcast.
Was hast du erwartet? Hast du jetzt erwartet, dass hier in meinem Wohnzimmer einer klatscht? Oder hätte ich jetzt klatschen sollen?
Das nee, die, unsere Podcast-Zuhörer, dass die sich mal melden, weißt du? Die hören einfach nur zu, keine Reaktion, gar nichts. Immer sitzen die still neben uns. Das ist schon hart, Alter.
Es ist wirklich traurig, ne? Von den Podcast-Hörern kommt nichts, ich höre keinen.
Ja.
Naja gut, zwischendurch wird man mal über Social Media beschimpft. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, gibt's auch eine Menge Liebe. Ich habe so viel Liebe in meinem Postfach, das ist unfassbar. Da wäre jeder Puff wäre fröhlich, wenn er das hätte. Ich habe wirklich so viel Liebe. Ich kriege so viele nette Nachrichten. Ich habe dich auf der XXL-Bühne, habe ich natürlich letztens Bratwurst und Backler erwähnt und da ging ein Raunen durch den Raum. Nur weil ich Özcan Kosa erwähnt habe. Das war schon beachtlich. Das
ja,
ist schon
klar. Alle Männer, die Hauswahl haben, die kennen mich. Weißt du, ich bin...
Ja. Der Alp, wir könnten dich ja theoretisch... Ey, warum? Wie dumm sind wir, Bruder? Wie dumm sind wir eigentlich?
Wieso?
Wir haben, ja, ey, seit wie lange machen wir diesen Podcast? Und wir haben allen Ernstes nicht die Möglichkeit in Anspruch genommen, Alpecin-Werbung zu machen?
Ja, Alpecin funktioniert auch nicht.
Psst, ruhig, das ist doch egal, das interessiert doch bei Werbung keinen. Es geht doch nicht darum, das funktioniert.
Ja, aber, weißt du, Streuhaar zum Beispiel, also ich würde Streuhaar, oder ich bringe mein eigenes Streuhaar raus.
Streuer wäre auch nicht schlecht, aber wenn du neben so einer Kurve stehen würdest, wie der Alpecin, Mann, in so einem weißen Jackett, wie meine Oma gesagt hätte, und würdest sagen, was sagt er nochmal? In der Tat. Und dann zeigt er auf so eine Kurve, die erst so krackelig ist und dann wird die so lang. Und dann würdest du sagen, würde ich sagen, Haarwachstum wird durch Alpecin nachhaltig angeregt, in Klammern theoretisch. Und dann würdest du sagen, in der Tat. Und dann zeigen wir auf deine Haare und dann wächst per 3D-Animation bekommst du dann so ein Afro. Wäre das nicht geil eigentlich?
Ja, das ist eine super. Also erstens ist es realistisch.
Ist realistisch.
Und zweitens, das würde durch die Decke gehen.
Ich glaube schon. Da würden viele Leute sagen, in der Tat.
Ja. Wo bist denn du, Alter? Bei dir voll Polizeigeräusche.
Ja, die versuchen mich hier wieder aus der Bude rauszuholen, aber die kriegen mich niemals lebend. So sieht's aus. Das ich weiß nicht, draußen, ich sitze halt in meinem Wohnzimmer, ich lebe in Köln, verstehst du? Ich lebe nicht in Karlsruhe, wo die Nachbarn schon nervös werden, wenn einer vergessen hat, die Biotonne rauszustellen.
Ja.
Bei mir, da ist immer Leben, da ist immer was los, da ist immer Stung und Puff. Das ist nun mal so.
Das stimmt aber wirklich, Karlsruhe ist eine sehr ruhige Stadt.
Ich war noch nie in Karlsruhe.
Ja, ich weiß, Alter, weil seit 4 Jahren besuchst du mich nicht. Es kommt
du hast mich nie eingeladen, du hast mir nie die Adresse gesagt, Mann.
Du hast es nie gesagt, Digga. Immer komme ich nach Köln. Du bist nicht
einmal... Was soll ich denn sagen? Also, ich glaube, sobald die anfangen, Fernsehen in Karlsruhe zu produzieren, stehe ich bei dir auf der Matte. Du kommst nicht wegen mir nach Köln, mein Hasenzahn. Du kommst, weil du ein internationaler Medienmogul bist, weil keine Fernsehshow mehr ohne dich auskommt. Weil die Leute sagen, haben wir eigentlich... Wir brauchen noch einen kleinen Türken. Wir haben jetzt schon... wir haben schon eine lesbische Veganerin. Wir brauchen jetzt noch einen kleinen Türken. Den kriegen wir doch irgendwo her. Und dann rufen die dich halt an, weil es gibt neben dir... Und diesen lustigen Karate-Typen, der aber schon nicht mehr lebt, gibt's eigentlich keinen.
Warte mal ganz kurz, du hast noch nie in Karlsruhe gespielt.
Ich habe noch nie in Karlsruhe gespielt. Die Karlsruher wollen mich nicht. Sie wollen mich einfach nicht.
Ach du Scheiße, echt jetzt?
Noch nie. Ich war noch nie in dieser Stadt. Wenn ich dort spiele, spiele ich immer in Stuttgart. Ich weiß nicht warum, aber Stuttgart ist ja weit weg von Karlsruhe. Ist ja eine Stunde oder so, ne?
Ja, natürlich, Alter. Stuttgart ist eine Stunde weg.
Wie weit ist Pforzheim weg? Pforzheim?
Pforzheim von Karlsruhe, ja gut, das ist 30 Minuten.
Pforzheim spiele ich, glaube ich.
In Pforzheim, ja, aber Pforzheim ist ja viel kleiner als Karlsruhe.
Ich bin persönlich enttäuscht. Ich weiß, dass die Karlsruher auf den Straßen demonstrieren, dass da Leute rumlaufen und sagen, ich will in dieser Stadt nicht mehr leben, solange Bastian Bielendorfer hier nicht aufgetreten ist. Aber ich habe gesagt, ich kann es nicht ändern, Bruder. Ich mache ja nicht den Plan. Es ist ja ein internationales Konglomerat von Mafiosi, das meinen Plan macht.
Ach so, du spielst im Osterfeld. Ah, okay.
Okay, ich spiele in Osterfeld. Was ist denn Osterfeld?
Ja, das ist das Theater. Das heißt Theater Osterfeld.
Aber das ist in Karlsruhe.
Nee, das ist in Pforzheim, wo du spielst.
Ach so. Gibt es denn noch Karten?
Ja, eine Karte gibt's noch.
Eine Karte, dann komm doch. Die ist für dich. Die ist für dich, Bruder, die ist für dich, damit du kommen kannst. Ich habe eine freigelassen, ich bin ehrlich. Mhm. Gesagt, ey, gibt's wirklich nur noch eine Karte?
Ja, es gibt, ja, aber im Kulturhaus Osterfeld gibt's auch generell nicht viele Karten, weißt du? Ja.
Es gibt leider nur 12 Plätze, zwei davon sind Klappstühle. Die werden aber nur rausgeholt, wenn. Weißt du, ich finde das ja immer, wir haben ja mittlerweile beide den Status erreicht, wo wir relativ gut davon leben können, was wir machen. Und ich sehe deine Shows, die sind noch größer als meine, da kommen teilweise 3.000, 5.000 Leute, das ist krank. Bei mir deckelt sich so bei 2, was aber auch schon ein echter Luxus ist. Ich habe in meinem Leben ganz viel so mit meinen Eltern so Kleinsttheaterstücke sehen müssen. Oder auch mal zu Lesungen gegangen von unbekannten Autoren. Und dann steht, also mein Vater geht immer zu so, weil es umsonst ist, geht er immer zu unbekannten Autoren. Und dann sitzt er bei irgend so einem, der aussieht wie Loriot, wo er von diesen Musen wies, also wo er diesen Poeten nachmacht, sitzt du da mit so 8 Leuten in so einer Kreisbuchhandlung. Vor dir sitzt ein Typ, der ein Buch über einen sprechenden Spülschwamm geschrieben hat und denkst so, boah, muss das unbefriedigend sein.
Also ich glaube,
das muss so unbefriedigend sein.
Ich weiß noch, damals sind wir mit der Schule, ich glaube, wir waren in der 1. oder 2. Klasse, sind wir in ein Theater gegangen, in so ein Kindertheater. Und das fand ich schrecklich. Ich habe gar nicht geblickt, was es soll. Da haben die was mit Marionetten gemacht auf der Bühne und man hat die Leute im Hintergrund gesehen, die das gemacht haben. Und ich war so.
Es war nicht das teure Kindertheater.
Es war wirklich, also es war einfach so, du musst dir jetzt vorstellen, das Ganze spielt sich in den 80er Jahren ab. Also 80er Jahre zum Thema Special Effects. Also das war ja ganz am Anfang. Aber da habe ich mir sogar schon gedacht, ich sehe euch. Ich sehe euch. Als Kind habe ich mir gedacht, man sieht doch, dass du gerade dieses Kreuz in deiner Hand hast, an dem die Marionette hängt und mit deinem Mundwinkel du versuchst, die Stimme nachzumachen.
Es ja gut, aber das ist, ich weiß gar nicht, ob das bei Marionettenspielen nicht sogar Absicht ist, oder? Also kann es nicht sein, dass beim Marionettenspiel, dass das okay, also dass die sogar wollen, dass man sie sieht. Ich glaube, beim Marionettenspiel geht es jetzt nicht so sehr um die Illusion. Aber es gibt andere Sachen, wo ich denke, so, trotzdem. Alter, ich check schon, dass das nicht echt ist, so, weißt du? Also, aber Kindermarionettenspiel ist natürlich jetzt auch nicht, also, ja, ist schon, ich erinnere mich auch an so Kindertheater oder halt Kindertheater. Warst du auch mal Darsteller in einem Kindertheater? Also habt ihr in der Schule sowas gehabt, Kindertheater?
Ja, ich habe ja ich habe ja ein Aufklärungsstück gespielt. Das habe ich dir doch erzählt. Was heißt hier Liebe?
Ja gut, aber das war ja nicht Kindertheater. Da warst du ja 16 oder sowas.
Nein, ich war 25. Es waren Schulklassen da als Zuschauer.
Okay, jetzt check ich's.
Da, wo
okay,
ich nackt war auf der Bühne.
Da, wo du nackt warst. Ja gut, da hast du für Kinder gespielt. Aber ich meine jetzt in der Schule selbst, hast du da mal Theater gemacht?
Nee, bei uns gab es kein Theater AG. Die Theater AG gemacht haben, haben bei uns an der Schule Schläge bekommen. Das war bei
natürlich
uns Theater AG. Also wer sich in der Schule Theater und Chor AG, das ist wow. Das ist, also ich glaube, wenn du da mitmachst, welche AGs warst du?
Ich war Saxophon AG, aber nur einmal. Da haben meine Eltern mir Geld gegeben, damit ich aufhöre. Theater AG ist aber wie, hast du nie
American
Pie
gesehen? Warte mal ganz
kurz,
du warst bei Saxophon AG? Ich hab dir doch gesagt, weil du weißt, was Saxophon spielen auf Türkisch heißt.
Ja, ich weiß, was das auf Türkisch ist. Ist mir durchaus bewusst.
Also du warst in der Blowjob AG, ja?
Ich war faktisch in der Blowjob AG, genau das war ich. Nee, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt damals. Also ich fand einfach Saxophon aus einem für niemanden nachvollziehbaren Grund cool. Und das muss man leider sagen, Saxophon ist nicht cool. Ist leider nicht cool.
Ja doch, kein cooles Saxophon ist Killer, Alter. Also wenn einer richtig gut abgeht, ist schon fett, Saxophon.
Saxophon,
ist natürlich, ist ein Riesenmusikinstrument, Alter. Oder Leute, die mit einem Cello oder so um die Ecke kommen. Weißt du, das ist ja jetzt auch nicht etwas, was du so mit dir schleppst. Das ist ja so ein Riesenteil, Alter. Oder kennst du die im Orchester so?
Kontrabass.
Mein
Bruder hat mal Kontrabass gespielt und ist besoffen aus Versehen in den geliehenen Kontrabass reingelaufen.
Oh, das ist mies.
Ja, das war ziemlich teuer. 3000 Mark hat das, glaube ich, damals gekostet. Der Leihkontrabass der Musikschule war kaputt.
Scheiße.
Fanden die nicht, Alter, so gut.
Ja, Kontrabass ist ja das Größte, gell?
Das ist das Größte. Da könntest du theoretisch dir, also da könnten wir für dich theoretisch eine vierstöckige Wohnung einrichten im Kontrabass. Du könntest wie so eine Maus im Kontrabass wohnen.
Ja, darauf hätte ich mal so. Das hätte ich aber echt mal gern gemacht. So Cello.
Kontrabass spielen.
Nee, Cello. Kontrabass wäre mir zu groß. Cello so im Sitzen, weißt du so, und dann gehst du voll ab, machst so ein Solo in diesem Orchester.
Eigentlich hast du ja auch so ein Gesicht wie so ein Wunderkind, oder? Also ich könnte mir dich gut, wenn man dich jetzt so Yehudi Mihuin zum Beispiel, Minuhin hieß, glaube ich, ein ganz großes, wenn man dich jetzt präsentieren würde, du wärst israelischer Stargeiger Yehudi Minuhin. Mit 3 Jahren konnte er schon auf der Violine die 4 Jahreszeiten von Vivaldi.
Die 12 Jahreszeiten.
Die 12 Jahreszeiten.
Einfach noch so 8 dazu. So, du bist so talentiert, dass du 12 Jahreszeiten hast, ja.
Ja, du hast noch DLC-Jahreszeiten dazu gespielt. Nein, aber ich könnte mir total gut vorstellen, wie du reinkommst mit so einem ernsten. Du hast ja an sich ein sehr ernstes Gesicht.
Ja,
ich sehe aus wie ein Puddingkuchen. Man muss ja sagen, mein Gesicht kann man ja nicht ernst nehmen. Ich sehe ja einfach absolut lächerlich aus. Aber du könntest theoretisch so ein richtig ernster Typ sein. Und ich könnte mir dich vorstellen, wie du reinkommst mit deiner Bratsche oder deinem Cello, dich verneigst in so einem Frack, aber hinten mit so links und rechts diese schwarzen Dinger runter, dass man aussieht wie ein Pinguin. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und dass du dich dann so vergeigst und dann wird im Publikum aber wird nur so ganz leise applaudiert, weil es ist bekannt, dass jeder Ton kann dich irritieren.
Ja.
Seit du 2 Jahre, du hast im Mutterleib, hast du schon die erste Sonate gespielt. Da haben deine Eltern dir in den Mutterleib theoretisch so eine Minigeige reingeschoben, damit du, während du noch an der Nabelschnur warst, hast du schon geübt mit dem Kinn auf dem Ding. Und du hast nie angefangen zu sprechen. Erst mit 17 hast du überhaupt angefangen, Laute von dir zu geben. Aber du bist ein israelisches Geigenwunderkind.
Aber du meinst so, wenn man talentiert ist, ist man hässlich, oder was?
Ja, genau. Ja,
das wolltest du eigentlich. Ja, das wollte ich eigentlich.
Du bist einfach ein verdammt hässlicher Bastard und man muss realistisch sein.
Ja.
Nein, aber wo du gerade drüber sprachst, also theoretisch, ich habe mal so eine Doku über Wan Lang Lang. Lang Lang heißt der, glaube ich.
Ja,
ich
ist ein Pornodarsteller aus China, ich weiß. Lang Lang.
Ich verwechsel den immer mit dem Panda aus dem Berliner Zoo, der hieß auch so Pong Pong
Lang,
oder
Lang.
So. Und dann, ja, verstehst du, aber das Problem ist, wenn du dann eine halbe Stunde über den redest und dann musst du feststellen, du hast aus Versehen nicht über den Panda aus dem Berliner Zoo gesprochen und gar nicht über den Klaviermeister Lan Lan, weil der heißt auch so, der Berliner Panda, der nicht bumsen wollte, hieß irgendwie Pong Pong oder Bong Bong oder so, egal. Jedenfalls Lang Lang ist ja dieses Klavierlunderkind. Und dann haben die mal gezeigt, wie der halt von kleinst auf darauf getrimmt wurde. Also der hatte natürlich unglaubliche genetische Veranlagung, das zu können. Aber besonders in so Systemen wie China etc., wahrscheinlich ist er Japaner und ich rede gerade Blödsinn, aber er ist auf jeden Fall in einem musiknahen Haushalt, würde man das nennen, aufgewachsen und schon sehr früh zum Instrument geführt worden. Und sonst kannst du diese Klasse eines solchen Menschen auch gar nicht erreichen, wenn du nicht seit frühester Kindheit an irgendwie ab 6 Uhr morgens dich an den Flügel setzt bis 18 Uhr abends.
Aber ich glaube, weißt du, ich glaube nicht, dass es Wunderkinder gibt. Ich glaube, es gibt halt einfach Eltern, die ihre Kinder dann zwingen.
Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Wunderkinder.
Ja, also aber guck mal, Leopold Mozart hat ja letztendlich, also es war ja der Vater von Mozart, der hat ja seinen Sohn eigentlich durch die Gegend geschleppt. Verstehst du? Der hat den durch ganz Europa gezerrt, alle Adelsarenen, die es irgendwie gab, hat der mit dem voll gemacht und hat sein Kind eigentlich an den Punkt gebracht, dass er halt berühmt wurde und er wurde getrimmt.
Ist das so?
Michael Jackson, kannst du nachlesen, Michael Jackson war ja genauso. Alle sagen ja Wundermusiker, aber sein Vater hat ihn halt hardcore getrimmt. Dieser kleine Junge, von dem du gerade erzählt hast, ja, natürlich haben die ein gewisses Talent, aber wenn du halt von morgens bis abends, du sitzt da 8 Stunden, 10 Stunden, musst du da am Klavier sitzen und spielen, ob das dann ein Wunder ist oder ob das einfach ein talentiertes Kind ist, was getrimmt wurde jeden Tag. Ich meine, wir sehen es doch in jedem Leistungssport. Weißt, wenn du Leichtathleten siehst, wenn du Turner siehst oder rhythmische Sportgymnastik, weißt du, die werden da zu Tode gedehnt. Denn ihre Gelenke sind kaputt und die Eltern sind...
Zu Tode gedehnt, das ist ein schönes Wort.
Ja, aber es ist wirklich so, Bruder. Also wenn du mal, also es gibt Videos, es gibt Dokumentationen, es gibt Dokumentationen, wie die Kids von ihren Trainern in Dehnungsposition gedrückt werden, wie die Kinder schreien und weinen und die machen halt einfach weiter. Weil es geht nicht darum, wie sich das Kind fühlt. Es geht auch nicht darum, ob das Kind ein Kind sein will. Natürlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Natürlich will man Erfolg, aber ich finde immer, ab dem Moment, wo man Kinder das Kindsein wegnimmt und die schon im Kindesalter in Verpflichtungen reindrückt, da wird schon bei mir, stößt es sauer auf. Weil letztendlich als Kind, Marduk, du bist ein Kind, ja. Du gehst in die Schule, du kommst nach Hause, du wirfst deine Tasche beiseite. Ja, Monaco, und dann jetzt komm, wir gehen ein bisschen spielen. Das ist ja eigentlich das Leben als Kind. Aber manche Eltern...
Natürlich.
Ja, ich weiß nicht, ob die ihre eigene... entweder zieht sich das durch die Familiengeschichte, das gibt's ja auch. Wir sind eine Familie voller Musiker und du musst das auch machen. Du bist dazu auch verpflichtet. Anstatt dass man dem Menschen die Tür öffnet und sagt, mach doch, was du willst, mein Kind, aber sei dir sicher, wir unterstützen dich in allem. Aber glaubst du, ja, ein
Achtjähriger... Das ist natürlich ein schöner Gedanke. Aber natürlich sagt ein vierjähriges Kind nicht, ich fange jetzt mal heute an der Geige an. Also das kann mir keiner erzählen, dass einer in den Kindergarten geht, wiederkommt und sagt, ich möchte übrigens Geigenvirtuose werden. Also du hast recht, dass diese extreme Hingabe, wenn man das so nennen möchte, die man braucht, um zum Beispiel ein Geigenvirtuose zu werden, das wird niemand aus eigenem Antrieb. Geht ja gar nicht. Also wie soll ein Kind überhaupt, verstehst du, wie soll ein Kind das überhaupt leisten? Also wie soll ein Kind überhaupt, entweder es kommt aus einer mega musikalischen Familie, in der schon ganz früh so gesagt wird, hier, probier das mal aus und so, und die Eltern leben das die ganze Zeit vor. Oder im Extremfall, was du gerade jetzt beschreibst, halt wirklich mit, in Anführungszeichen, Zwang. So, ne? Das ist auch denkbar. Also, dass wirklich gesagt wird, wenn du das nicht, also du musst jetzt, weil auf dem Weltniveau, auf dem solche Leute dann agieren, da musst du so früh anfangen, das macht niemand aus eigener. Kein Kind will mit 5 Jahren unbedingt Violine spielen. Glaube ich nicht. Woher sollst du das auch wissen? Weil dann direkt, wenn du ein kleines Kind bist und bist im Kindergarten in der vierten, mit 4 Jahren, dann hast du ja gar keine Vorstellung davon, was daraus mal wird, wenn du Geige spielst. Ich saß mal mit Ann-Sophie Mutter, heißt sie, glaube ich, einer weltbekannten Geigerin, in einer Talkshow. Und die erzählte dann auch, wie ihre Eltern sie schon, was Ann-Sophie Mutter, auf jeden Fall mit einer weltbekannten Geigerin saß ich in einer Talkshow. Und die erzählte auch schon, wie ihre Eltern sie halt ganz früh, und ihr Vater ist auch Geiger und ihre Mutter ist Pianistin und so. Das ist, glaube ich, niemand macht das aus eigenem Antrieb von Anfang an. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, absolut, bin voll bei dir. Aber wie gesagt, es ist halt schweren Herzens, ist es dann immer so, dass zu beobachten, wie die Kids halt getrimmt werden. Aber ich, natürlich gibt's Wunderkinder und natürlich gibt's sehr, sehr talentierte Menschen. Ja, also
es gibt intelligente, doch Wunderkinder.
Ja, also, nee, also was heißt denn Wunderkind, Bruder? Verstehst du, heutzutage, du wirst halt, guck mal, du hast ein gewisses Talent und deine Eltern fördern dich in diesem Talent. Das ist cool, wenn du das selber willst. Ja, das nennt man dann ein Talentierter. Ein Wunderkind ist dann klar jemand, der halt so unglaublich toll mit 8 Jahren, das ist ja ein Wunderkind, mit 8 Jahren unglaublich toll Klavier spielen kann. Ja, es hat diese Gabe, es hat vielleicht ein super Gehör, es kann Melodien sehr gut aufnehmen, hat diese Züge so ein super talentmäßig. Aber dann ist halt auch die Frage, das Kind... Guck mal, ich bin 42. Ich würde sagen, ich habe schon einiges an Lebenserfahrung hinter mir. Und es ist sehr anstrengend, von Bühne zu Bühne zu gehen. Obwohl ich schon gefestigt bin in meinem Charakter. obwohl ich schon gefestigt bin in meinem Leben, bin ich trotzdem sehr oft sehr müde. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Kind, Alter.
Ja, klar.
Verstehst du? Jetzt stell dir mal vor, du kennst das Künstlerleben. Heute Stuttgart, morgen Berlin. Ladies and Gentlemen, lang, lang, keine Ahnung, weißt du? Kommst du auf die Bühne, verbeugst dich, spielst eine Stunde, Applaus, Applaus, Autogramme, Bilder, Presse, du wirst vor Kameras gezerrt in deinem Anzug, ja, ja. Und eigentlich, du siehst in der Ecke ein Kind von dem Zuschauer, was zum Beispiel einen Hund hat und der spielt mit dem Hund und der Kleine guckt wahrscheinlich die ganze Zeit drüber, weil er sich denkt, boah, ich würde da gern hinrennen und im normalen Leben könnte er das auch. Er würde einfach hinrennen, alle drumherum würden sagen, geil, Kinder spielen. Aber er darf nicht. Er hat schon diese Rolle.
Genau. Ja. Und das ist erschreckend, ne? Dass ja. das so ist. Aber es ist vorstellbar. Ich habe noch was gesehen, da war ein Junge, der war 4 Jahre alt, glaube ich. Und der war eigentlich Schachwunderkind. In Russland hat Schach ja eine extrem hohe Bedeutung. Du spielst ja auch gerne Schach.
Ja, aber katastrophal.
Ja gut, also halt nicht auf Weltniveau, ne? Und der war 4 Jahre alt.
Nicht mal auf Kreisniveau.
Also der konnte halt, der hatte eine Elo von 2000 irgendwas, 300 oder so, also extrem hoch für ein Kind oder so, also unglaublich. Und dann war ein russischer Schachgroßmeister da, also irgendwie 70-Jähriger, der sehr bekannt ist. Ich kannte den Namen nicht, aber es gibt ja so ein paar Namen, die man kennt, Magnus Carlsen und sowas.
Ja.
Und er war schon 70-jähriger Mann. Und dann hat er gegen diesen Jungen live in der Fernsehshow gespielt. Schach. Ne, das ist in Deutschland jetzt auch nicht vorstellbar, dass in einer großen Samstagabendshow ein 4-Jähriger gegen 70-Jährigen Schach spielt. Aber in Russland machbar. Die Leute waren voller Ehrfurcht. Dieses Kind hat gegen ihn gespielt. Und der alte Mann, man merkte das, der war super nett. Also war so ein netter Opi irgendwie. Der hat auch jeden Zug kommentiert, den der Kleine gemacht hat. Und hat auch gelobt, wie unglaublich gut er spielt. Er hat auch gesagt, krass, dass ein 4-jähriges Kind ist unglaublich, dass der jetzt auf die Idee kommt, mich hier so austricksen zu wollen und so.
Mhm.
Und der Junge war total ernst, der hatte einen Anzug an, 4 Jahre alt, einen Anzug. Ne, die Eltern saßen im Publikum völlig aufgeregt und am Ende hat der Schachgroßmeister gewonnen.
Mhm.
Ne, und hat ihm auch erklärt, du hast das hier übersehen, deswegen habe ich gewonnen. Und das war so süß, weil dieser kleine Junge, der so wirklich aufgetreten ist wie ein 30-Jähriger, dann anfing zu weinen und zu seiner Mama gelaufen ist und war nicht mehr zu beruhigen, weil er das Spiel verloren hat. Und dann dachtest du so, ey, in diesem getrimmten Roboterkind, das ja offensichtlich mit 4 Jahren, also der hat sicherlich nicht gestern angefangen Schach zu spielen, sondern offensichtlich haben die Eltern den von Anfang an bam, 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 Schach, 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 steckt halt trotzdem einfach ein kleines Kind. Ein ganz kleines Kind, das total traurig ist, weil es jetzt verloren hat. Und ich würde meinen Kindern, wenn ich hätte das nicht antun.
Also jetzt halte ich mal fest, das war das Schachwunderkind Michael Ossipow.
Michael Ossipow.
Ja, und der hat, und weißt du, wie alt der war? 3.
Okay, noch absurder.
Noch absurder. Und der hat gegen den Vize-Weltmeister Sergei Karjakin gespielt. Ich habe es gerade gegoogelt. Also, es ist Wahnsinn. War ein 3-jähriger Alter. Was habe ich mit 3 Jahren gemacht, Mann? 3 Jahre, Alter.
Im Zweifelsfall hast du noch in die Hose geschissen.
Ja, Mann, mit drei Jahren hast du vielleicht gerade mal aufgehört zu scheißen. Dann du läufst erst seit 2 Jahren. Weißt du, wenn du 3 Jahre alt bist, läufst du erst seit 2 Jahren. 3-jährige Kinder sind in dem Moment, wo du sagst, oh, aufpassen. Nein, 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 nein. Mm-mm. Das ist eigentlich ein, weißt du, der hat ja dann mit 2 angefangen. Also mein Neffe ist 2. Der ist ein Terrorist. Der rennt von A nach B, Morok, der nimmt alles in die Hand, der springt drauf, der zieht Sachen runter, der guckt, wo ist eine Steckdose, wo ist Alufolie, die ich in die Steckdose rein. So in dem Alter ist er. Und jetzt stell dir mal vor, der ist einfach 1 Jahr älter und spielt gegen Schach, Vize-Weltmeister. Aber ja, wie machen aber die das, was, Alter?
Genau, das meine ich ja. Wie kriegst du es überhaupt hin? Also,
nee, wie kriegst du das raus?
Hin, einem 3-Jährigen zu erklären, ja, also, da wahrscheinlich sind die Eltern beides begnadete Schachspieler. Dann haben dann geguckt, können wir unserem Kind das auch beibringen und haben dann schnell gemerkt, okay, er versteht das schneller als andere Kinder. Ich glaube, da fängt dann das Wunderkindige an. Weil mit 3 Jahren war ich so blöd, mir hättest du gar nichts erklären können. Ich hätte niemals Schach gecheckt.
Mordok, ich bin nicht? 42 und check das immer noch nicht. Ich habe eine Bewertung von 1300. Oder 1400 manchmal, wenn ich mir Mühe gebe. Und manchmal kacke ich wieder ab und bin bei 1200. Das sind immer so Nur damit ihr das blickt mit den Bewertungen. Also wenn du spielst gegen jemanden, der ungefähr deine gleiche Bewertung hat und du gewinnst das Spiel, dann kriegst du zum Beispiel 9 Punkte. Und dann bist du bei 1.999. Und wenn du nochmal gewinnst, dann bist du bei 2.008 Punkten und so weiter und so fort. Alter, das ist, dass die schon so eine krasse Bewertung haben, ist schon unglaublich. Ich bin richtig dumm. Also ich bin in sowas gar nicht talentiert. Auch bei Dame, Schach, Mensch ärgere dich nicht, Monopoly. Ich bin immer der, der einfach verliert und dumme Sprüche abgibt.
Aber was glaubst du, wo das herkommt? Dass meine Dummheit? Kind das jetzt schon kann? Nein, dass das Kind das jetzt... Also was hat die dazu probieren geführt, dass...
Ich glaube, die probieren das aus. Die gucken halt, was... keine Ahnung. Also du wirst halt getrimmt. Das ist halt, hey Kinder, in der Zeit lernen die halt extrem schnell. Und natürlich gibt's talentierte Kinder, Digga. Ich habe auch letztens so ein Kind gesehen auf Instagram und TikTok, was Musik produziert und geht voll ab, richtig mit Beats und mit dem Computer und spielt Sachen ein. Und als ich das gesehen habe, war ich so, okay, shit, ist ein mega talentiertes Kind, ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Eltern trimmen die, Mann. Es gibt ja auch so Eltern, die dann, Moruk, die Eltern, mein Sohn kann schon voll gut sprechen, der kann schon so laufen, der kann schon das, der spricht 4 Sprachen. Und ich denke mir, ja, in welcher Zeit war aber dein Kind damals noch ein Kind? Weißt du, also, wann hast du immer...
Eltern, die sich über die Leistung der eigenen Kinder definieren, halte ich immer für gruselig. Kenne ich einige Beispiele. Ich kannte zum Beispiel 2 Jungs, der Vater wollte immer Fußballprofi werden. Ja. Und Alter, hat er die getrimmt so. Weißt du, hat er denen das Gefühl gegeben. Ich war ein paar Mal dabei, die haben es beide nicht geschafft. Also der eine ist so mittelguter Fußballer geworden, aber jetzt so Kreisklasse oder sowas. Ich kenne mich nicht aus. Ich will nicht die falschen Begriffe benutzen, damit sich jetzt keiner beschwert. Aber auf jeden Fall hat er nicht die Bundesliga und auch nicht die zweite Bundesliga erreicht. Das, was der Vater als absolut notwendig angesehen hat. Und in dem Fall war es so, dass er... seinen Kindern einfach so deutlich formuliert hat, dass sie eine Enttäuschung sind für ihn, dass ich dachte, krass. Also wie man wirklich, der hat den vorversammelter Mannschaft gesagt, ja, du arbeitest ja nur da und da und du hast ja nicht das geschafft, was du hättest. Bei deiner Fähigkeit hättest du in der Bundesliga sein müssen, aber du bist ein Loser. Und dann sitzt du da und so und denkst so, das ist einfach Parenting gone wrong. So, das ist einfach das Schlimmste, was man seinen Kindern antun kann, ihnen dieses Gefühl zu geben. Insgesamt glaube ich, habe vor ein paar Tagen noch so einen Podcast gehört, den Rani mir empfohlen hatte, Smarter Leben, den fand ich ziemlich gut, vom Spiegel. Der Titel vom Podcast ist ziemlich ätzend. Smarter Leben klingt wie so Lebenshilfe-Scheiß, aber ich fand das, was sie da besprochen haben, ganz gut. Und der Typ meinte halt, das Wichtigste beim Elternsein ist, seinen Kindern nicht uneingeschränkt zu bestätigen. Also wenn das Kind jetzt zu Hause anfängt, die Tapete anzuzünden, dann nicht, ja toll, du bist ja toll, dass du schon Feuer machen kannst, sagen. Aber grundsätzlich das Gefühl der Sicherheit zu geben. Also zu sagen, ey, was immer du werden willst, wir unterstützen dich dabei. Egal, was du machen willst, wir unterstützen dich. So, ne? Das ist wichtig. Und ja, ich glaube, damit hat er recht gehabt.
Und ich bin auch, also auch, weißt du, wenn die Kinder anfangen, Drogen zu verkaufen,
ja,
du musst, guck mal, Pablo Escobars Eltern, was glaubst du? Die Mutter hat ihn ja auch supportet. Hat auch gesagt, mein Sohn, Narcotrafficante, und hat den unterstützt, supported.
Genau. Das ist wichtig.
Das ist wichtig. Glaubst du, es gibt
ohne seine Mom hätte der das alles nie erreichen können.
Aber was glaubst du, wie kriminelle Eltern ihre Kinder unterstützen so? Verstehst du, dass die schon von klein auf sagen so, hey, komm, jetzt spielen wir mal Überfall, weißt du? Und dann gehen die rein und sagen so, oh, yes, jetzt nehmen die Hops. Oh nein, jetzt hat er den Polizisten erschossen. Sehr gut. Verstehst du? Glaubst du, das gibt's?
Also ich glaube, was es auf jeden Fall gibt, was ich immer wieder extrem bedrückend finde, sind halt sowas wie Verbrecherfamilien, wo die Kinder instrumentalisiert werden, um zum Beispiel zu klauen oder so. Gibt's in Deutschland sehr viel mit einem osteuropäischen Hintergrund, also Polizisten fragt dann viele Familien, glaube ich, so aus dem rumänischen Bereich und so. die Ecke, die dann wirklich
wie unsere rumänischen Zuhörer gerade so richtig abkotzen.
Ich glaube, ja, unsere rumänischen Zuhörer sagen, stimmt, diese Hurensöhne, die das machen, das gilt ja nicht für alle Rumänen, aber du weißt selber, dass das wahr ist. Also, dass oft Familien aus dem osteuropäischen Hintergrund sind, in denen so eine Verbrechensstruktur existiert, dass man die Kinder instrumentalisiert. Gibt's wahrscheinlich auch bei Deutschen, wenn uns Polizisten jetzt am Info etwa... Weiß ich nicht, aber wenn uns Polizisten schreiben möchten, dann info@bastian-bielendorfer.de ist ja auch ein guter, also nein, ist kein guter Gedanke, nicht, dass ich jetzt falsch zitiert werde, ist natürlich ein katastrophaler Gedanke, die eigenen Kinder zum Clown zu schicken, aber wenn du das tust, Kinder sind halt in Deutschland unangreifbar. Also wenn jemand mit 12 Jahren, also ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen über verbrecherische Kinder. Und da ging es wirklich genau darum, dass die Polizei holt die ab. Die haben irgendwie einen halben Stecker leergeräumt oder einen halben H&M. 12 Jahre alt, dann werden die Namen aufgenommen. Alle wissen schon den Trott, alle wissen schon, okay, wir können eh nichts machen. Also diese Kinder sind nicht zu belangen mit 12, nicht strafmündig.
Bedingt strafmündig heißt das.
Mit 12?
Nee, ja, mit 12, ich glaube mit 12 oder 13 bist du bedingt strafmündig. Aber ich glaube mit 12 gar nicht mehr, ja. Ich weiß es sehr gut, ja.
Ich weiß es sehr gut. Also ist man strafmündig oder nicht? Oder wie?
Mit 12 bist du... Nee, ich glaube, mit 12 bist du bedingt strafmündig. Ich guck nochmal. Bedingt strafmündig. Alter.
Was bedeutet das denn?
Nee, sorry, 14 bis 18. Stimmt, bis 14 ist gar nichts.
Gar nichts. Ne?
Ja, bedingt gar strafmündig nichts. Heißt, Basti, dass du zur Rechenschaft gezogen werden kannst. Also das heißt, Arbeitsstunden, dass du in gewisse Einrichtungen dann gehen musst oder ein Täter-Opfer-Ausgleich, wenn dir zum Beispiel bei einer Körperverletzung, dass man sich zum Beispiel im Jugendamt trifft mit dem Opfer und dann sagt, hey, tut mir leid, wir können ja auch gerne ins Kino gehen. Das hab ich damals gemacht.
Was?
Ja, wir haben so einen Typen zusammengeschlagen. Er war ein Nazi, Alter.
Ja, dann ist es okay. Ja,
nein, das war
okay,
wirklich.
Okay, erzähl.
Ja, das war wirklich. Also, es war wirklich ein Nazi und ja, wir haben uns dann mit dem geschlagen. Und der war auch viel älter, Alter. Der war 18 oder so. Wir waren 14. Wir waren zu zweit. Und das war halt dann so, dass wir eine Anzeige bekommen.
Ihr habt mit 14 einen 18-jährigen Nazi verkloppt.
Nee, wir haben uns mit dem geschlagen. Wir haben ihn nicht verschlagen, aber wir haben uns mit ihm geschlagen.
Ich war ehrlich gesagt, verschlagen oder wir haben uns mit dem geschlagen, diese Formulierung gibt's im Ruhrgebiet gar nicht. Also ihr habt euch mit dem geprügelt.
Guck mal, wenn du jemanden verschlägst, dann
das gibt's in Deutschland nicht, jemanden verschlägen. Das habe ich noch nie gehört.
Verschlagen.
Verschlagen.
Okay, verschlagen gibt's bei uns im Schwabeländle, sagt man
so
verschlagen.
Ding, ne?
Ich habe ihn verschlagen. Gibt's
ich
das nicht?
Verschlagen.
Natürlich gibt's das doch, Digga.
Nein, gibt's nicht.
Hier, verschlagen, auf hinterlistige Weise, schlau und gerissen.
Richtig.
Okay.
Du bist verschlagen.
Aber bei uns sagt man, wir haben ihn verschlagen. Hast du ihn verschlagen?
Wir haben ihn.
Ja, das sagt man im Schwabenland, sagt man das so.
Das hast du lustigerweise schon mal in meiner Gegenwart gesagt. Ich habe echt nicht verstanden, was du damit meinst.
Krass, Alter, dass es sich in Deutschland da so Unterschiede gibt. Ist ja auch mit eurem Köpper und Köpfer. Aber uns sagt man halt verschlagen. Wir haben den verschlagen.
Wenn es um Körper geht, dann liegst du halt einfach falsch. Das ist das Problem. Du hast halt
ja, das haben wir ja schon oft durchgemacht, Alter, mit deinem Köpper, Alter, Doppelköpper.
Gibt es noch andere Worte, wo sich das wiederfindet eigentlich? Was also wo deine Sprache und meine Sprache sich so unterscheiden, dass unterschiedliche Sachen gemeint sind?
Ja, natürlich, bestimmt. Unterschiede, Schwäbisch.
Schwäbisch und richtige Sprache, gib mal ein.
Und ihr seid Rheinländisch, gell?
Hochdeutsch, Rheinländisch, Ruhrpott, also, aber sag mal Hochdeutsch, Hochdeutsch.
Hochdeutsch, sei mal ruhig, Alter. Du redest doch kein Hochdeutsch. Oma, natürlich. Opa. Als ob ihr mit Opa mit Doppel-P schreibt, Alter. Opa.
Okay, Opa ist wahrscheinlich, gehört wahrscheinlich zu den Sachen, die nicht ganz richtig sind.
Ja, also, Schwäbisch-Dialekt, Schwäbisch-Rheinländisch. Weiß ich nicht, Alter. Ich glaube schon, dass da ein paar Wörter gibt, die doppeldeutig sind oder keine Ahnung. Ach scheiße, irgendein Drecksabo hier. Was ist Deutschlands schönster Dialekt? Keine Ahnung.
Boah, mir, diese ganzen Abos gehen mir so unendlich auf den Sack, dass du bei jeder Folge Pisten Tageszeitung jetzt das 99 Cent Abo, um diesen Auftritt, über, um diesen Bericht über deinen Auftritt zu lesen.
Das finde ich zu hart, Alter. Die Leute, diese die Presse kommt zu meinem Auftritt, zahlt nicht mal Eintritt, okay? Setzt sich hin, macht während meinem Auftritt 20 Bilder, lädt die Bilder hoch und schreibt drunter, Rechte an den Bildern liegen beim Fotografen. Und dann schreibt er über meine Show einen Text, wo er noch voll viele Sachen verdreht, weil er sich nicht alles merken kann und irgendwie die Sachen vorne und hinten nicht stimmen. Dann schicken die mir den Link, ich will es mir durchlesen und dann ist da eine Paywall. Und ich denke mir so, ja, fuck you, Alter. Also, ein Bericht über mich, wo ich über mich rede. Weißt du? Danke.
Den du nicht lesen kannst. Also, da kommt einer zu deiner Show, kriegt gratis Eintritt und das, was er über dich schreibt, kannst du nicht lesen.
Ja.
Das finde ich auch jedes Mal sehr seltsam. Also, das ärgert mich dann auch immer. Wenn man dann explizit nachfragt, kriegt man ja zumindest einen Link, dass man sich dann mal durchlesen kann.
Ja.
Aber also, es wurde jetzt auch gerade, guck mal, wir haben ja am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, wir beide sind ja faktisch aus dem Eiskanal rausgekommen. Aus dem Eiskanal sind wir, weißt du, weil wir haben ja diese Woche, was haben wir gemacht?
Wow, das war jetzt echt die beste Überleitung des Lebens, Basti. Ich wollte gerade über meinen Täter-Opfer-Ausgleich reden, dann hast du mich gezwungen.
Täter-Opfer-Ausgleich, weil die Hildesheimer Abendzeitung geschrieben hat, dass du einen Meter groß bist, oder was heißt das?
Nein, wir haben doch gerade über Jugendamt Täter-Opfer-Ausgleich gesprochen und bedingte Strafmündigkeit. Das haben wir komplett vergessen. Okay, dann bist du von dort auf Schwäbisch-Rheinländisch, dass du auch sprachlich überlegen bist. Das nennt man Sprachchauvinismus. Und jetzt kommst du gleich auf die Wok-WM. Alles gut?
Nein.
Aber bedingte, wir haben ja über bedingte Strafmündigkeit geredet. Und die bedingte Strafmündigkeit ist, dass du halt ab 14 belangt werden kannst. Und so gesehen, ab 14 kann der Richter dann sagen, dass du Arbeitsstunden verrichten musst, zum Beispiel. Das ist bedingt strafmündig. Aber unten, also wenn du 12 bist und Sachen machst, dann kann es aber natürlich sein, dass du halt, klar, die Polizei greift dich auf, dann bringt sie dich zu deinen Eltern und sagt, aber die können dich halt nicht festnehmen oder so. Und das ist ja so ein Spiel hier bei uns in Deutschland, dass die Kinder dann halt immer ganz bewusst rausgehen, klauen, werden erwischt, kommen wieder nach Hause. Und irgendwann kann es halt sein, dass das Jugendamt sagt, hey, ihr habt die Kids nicht im Griff, vielleicht kann das passieren, glaube ich aber nicht. Und dann sagen sie, die kommen ins Jugendheim oder so, aber ich glaube, das ist eher selten der Fall.
Gibt's durchaus, aber wahrscheinlich bei diesen richtig kriminellen, organisierten Familien, da weiß man auch nicht mal, ob die Kinder gemeldet sind, weißt du? Also ob überhaupt jetzt zum Beispiel der Gesetzgeber eine Ahnung hat, wie viele Kinder leben denn in diesem Haushalt und solche Dinge. Also ich spreche jetzt wirklich von kernkriminellen Familien, so weißt du? Also Leute, die wirklich...
Das gibt's bestimmt, so. Also ich bin mir sicher, und das siehst du ja auch oft in Dokumentationen etc., das ist halt oft der Fall, dass die Kids halt zum Klauen ausgebildet werden, was ich echt hart finde. Ich find's auch ganz schlimm, wenn Bettlerinnen und Bettler ihre Kinder in der Hand halten und auf die Straße gehen und betteln. Ey, das finde ich so mies. Also hier in Deutschland, Alter, weißt du, wo ich mir denk, so Leute, bitte, hey, weißt du? Also es ist schrecklich.
Da gibt's ja noch schlimmere Varianten von. Es gibt Leute, die ihre eigenen Kinder unter Drogen setzen, damit die da besonders mitleiderregend aussehen. Und auch immer vorsichtig sein, zum Beispiel auch mit Obdachlosen, die einen Hund haben. Auf der einen Seite gibt es natürlich Obdachlose, die einen Hund haben, weil sie wirklich einen Hund haben wollen. Dann gibt es aber auch Banden mittlerweile, die Hunde aus dem Tierheim oder aus irgendwelchen dubiosen Quellen Hunde haben, beziehen, die sie überhaupt nicht interessieren, um die sich nicht kümmern, die nur dazu da sind, um das Mitleid zu erhöhen, das die Leute haben mit diesen Menschen.
Ja, aber gut, wie soll der Außenstehende das begreifen?
Kannst du nicht beurteilen. Geht nicht. Auf jeden Fall. Aber ganz kurz zurück, du bist mit dem Marzi dann ins Kino gegangen. Was lief denn?
Nee, ich bin nicht ins Kino. Ich habe einfach dann gesagt, hey, ich mach das, aber dann bin ich nicht mit ihm ins Kino gegangen. Mach ich doch nicht, Alter. Das ist dann irgendwie, haben wir uns dann aus den Augen verloren, aus den Augen, aus dem Sinn und fertig. Das war mir...
Sollen wir ihn suchen, den Nazi? Würde das helfen, dass ihr vielleicht Martin. Jetzt nochmal eine Ich habe Nazi gesagt, nicht Martin.
Ja, der war damals so. Ich weiß ja nicht, ob der sich inzwischen geändert hat. Weißt du?
Bestimmt. Bestimmt hat er sich geändert. Aber wenn nicht, dann melde dich doch mal und dann könnten ja du und er einfach nochmal ins Kino gehen.
Das ja, würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Warum schön. Denn nicht? Warum nicht? Ich meine, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem, oder?
Ja, absolut richtig.
Weil ich glaube, findest du nicht? Also ich glaube, wenn jemand eine andere Gesinnung hat, da muss man ja trotzdem irgendwie mit ihm kommunizieren.
Völlig.
Weißt völlig. Du? Und vielleicht entzaubert man ja seinen Gedanken. Oder er entzaubert meinen Gedanken.
Du bist danach ein knallharter Skinhead. Genau das wäre. Das wäre allerdings ganz lustig.
Das, ja, stell dir mal vor, ich ja, würde. Ich, stell dir mal vor, ich würde Reden halten und so und alle so, hey, du bist wirklich so, nein.
Nein.
Ich habe einen Gentest gemacht und da ist ganz klar, 0,2% bin ich Deutscher. Ja, Deutschland!
0,2% wäre super. Das ist wirklich, das würde sich lohnen. Also es gibt zum Beispiel bei der AfD, das weiß ich, da gibt es ein dunkelhäutiges AfD-Mitglied, sogar im Landrat oder sowas.
Ja, aber das ist ja
der
wieder,
würde sich dann.
Aber ja, das ist ja eine politische Partei. Das ist ja genau, eine Partei. Da geht es ja um Politik. Ja.
Ja, aber ist trotzdem, also ob ich jetzt unbedingt als Dunkelhäutiger in der AfD wäre, weiß ich nicht. Ich behaupte mal, nein. Aber Gott, man weiß es ja nicht. Ne? Also Gott hat uns so viele schöne Farben gegeben.
Ja, ist aber ich, es gibt eine Doku. Es gibt eine Doku über diesen Typen.
Über den schwarzen AfD-Mann?
Ja, da musst du dir mal reinziehen. Es ist echt strange. Also es ist echt strange, ja.
Ich bin da. Ich, zurück zum Eiskanal. Ich will nicht wieder verklagt werden. Zurück zum Eiskanal. War das nicht schön, Ötzi? War das nicht schön?
Ja, das war wundervoll. Es war echt cool. Also es hat richtig Spaß gemacht. Es war sehr kalt. Wir haben uns den Arsch abgefroren. Aber
es war wirklich sehr kalt.
Ja, ich muss nochmal hier an dieser Stelle Hochachtung an alle Leute, die sich getraut haben, die Piste runterzufahren. Wirklich, ja. Also die Betrachter zu Hause denken ja immer, ja, da lässt man einmal los, fährt runter und muss sich einfach hinlegen. Nee, du musst aktiv in den Kurven entgegenwirken. Das ist eine harte Beschleunigung. Ah, das, also wir haben das ja mitbekommen dort vor Ort, ist echt heftig. Wirklich.
Ja, ist es. Also wir hätten uns beide nicht getraut, uns da reinzusetzen und schon der erste Moment, wo so der Wok losfährt und die so die erste Kurve nehmen und dieser Wok gegen diese Kurve knallt mit 60, 70, 80 Sachen, denkst du schon so, wow, okay, das ist Ansage irgendwie, schon Ansage, also würde ich nicht unbedingt machen wollen, glaube ich.
Nee, ich würde mich das nicht trauen. Also es gibt so Sachen, die traue ich mich nicht. Also ich habe echt, die haben uns ja auch gefragt, ob wir nicht Bock haben und ich habe gesagt, nee.
nee,
einfach so, nee, mach ich nicht, Alter. Nee, ich bin auch zu, ich bin zu alt inzwischen für sowas. Ich trau mich das nicht. Ich bewundere Menschen, die auch im hohen Alter irgendwas mitmachen, aber für mich no. Mm-mm.
War ein ganz schönes Event, hat viel Freude gemacht, nette Menschen kennengelernt. Natürlich gab es wieder Kritik an verschiedenen Dingen. Es gibt ja immer Kritik an verschiedenen Dingen. Jemand Watson.de hat sich zum Beispiel beschwert, dass ich mich über die Fitness-Influencerin Sophia Thiel respektlos lustig gemacht hätte. Wobei ich manchmal glaube, wir leben mittlerweile in einer so unendlichen Sissi-Gesellschaft, dass es einfach überhaupt nicht mehr möglich ist, unseren Job überhaupt zu machen. Egal, was du über irgendwen sagst, alle sind immer beleidigt. Ich hatte vor ein paar Tagen einen, der war irgendwie 70 in meiner Show. Und dann habe ich halt ein paar Mal in der ersten Reihe ihn auch angesprochen, habe gesagt, schön, dass du hier bei der letzten Veranstaltung deines Lebens dabei bist. Und gleich geht's wieder in Seniorenstift St. Anna und so. Und der hat halt gelacht, weil es war ein Scherz. Es war einfach nur ein Scherz. Es ist nicht böse gemeint, es ist einfach nur ein Scherz. Und es ist ja unser Job als Comedian, uns lustig zu machen, über uns selbst sowie über alle andere. Bei Sophia Thiel zum Beispiel, war jetzt gar nicht, mir war deren die Story, dass sie vorher super fit war und jetzt was zugenommen hat, gar nicht bewusst. Aber die hatte mir halt gesagt, ihr Wok wiegt 128 Kilo, weil sie so viel Gewichte da drin hatte. Und dann habe ich halt gesagt, weißt du noch, was ich gesagt habe?
Ja, ich weiß noch sehr gut, was du gesagt hast.
Ich habe gesagt, Sophia Thiel, früher Fitness-Influencerin, jetzt wiegt sie 128 Kilo. Body-Shaming habe ich gemacht, Body-Shaming. Ich habe dann aber noch gesagt, dank der Gewichte in ihrem Wok. Also kein Body-Shaming, ganz einfach. Ich habe ja nochmal betont, dass es natürlich nicht um das Gewicht von Sophia Thiel ging. Die hat auch gegrinst, es war einfach nur ein Scherz. Ich verstehe, selbst wenn es ein schlechter Scherz war, das lasse ich mir ja noch unterstellen. Aber warum muss denn immer alle mit Bodyshaming, Name-Shaming, Größen... Guck mal, unser ganzer Podcast ist ein einziges nicht enden wollendes Shaming. Du bezeichnest mich als lispelnde, lesbische, hässliche, bärtige,
ich habe noch nie
dicke,
gesagt,
fette,
lesbische.
Dumme, große...
Ich habe noch nie
ja,
gesagt.
Egal. So, dann nimm lesbisch raus, nimm irgendwas anderes. Als ungeeignete, stinkende, blöde Jungfrau. Und ich nehme es mit Humor, weil es ist halt Teil unseres Jobs. Sophia Thiel ist keine Komikerin, das verstehe ich. Und es ging mir auch gar nicht darum, Sophia Thiel zu beleidigen. Es war einfach nur ein Kesserspruch zum Losfahren im Wok. Grüße gehen raus. Sie hat sehr sympathisch reagiert und sie hat zu Recht den dritten Platz gemacht. Sie ist sehr gut gefahren, sehr mutige Frau nebenbei. Fand das schon krass. Ich hätte, wie gesagt, mich da nicht reingesetzt.
Ja, aber Basti, ich glaube halt, ja, ich verstehe, was du meinst, aber das Ding geht ja, wenn du mich beleidigst oder ich dich beleidige oder wir uns auf die Schippe nehmen, weißt du, wir sind ja eingespielt, weißt du, und du weißt, wie die Macht des Wortes, was das mit einem machen kann, du hast es ja selber durchlebt, verstehst du? Ich meine, du hast ja gemeint, dass du früher gemobbt worden bist und du bist ja nicht körperlich angegangen worden, sondern halt eher verbal. Und was
das ist
halt,
natürlich absolut richtig.
Ja, was das halt mit einem macht und du wusstest es nicht. Ich glaube, das ist halt der Hauptpunkt. Du kanntest, muss man, und das ist wirklich so, du kanntest sie halt nicht. Und Basti wusste nur Fitness-Influencerin. Und ich glaube, das Ding war halt auch, dass du gesagt hast, sie war früher Fitness-Influencerin. Da haben so ein paar Faktoren mitgespielt. Und jetzt wiegt sie...
Ja, stand auf meinem Zettel, dass sie früher Fitness-Influencerin war.
Ja, also und dann hat sie hatte aufgehört, weil sie gesagt hat, dass dieser ganze Druck sie alles so fertig macht und sie will einfach nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, sie will so sein, wie sie sich wohlfühlt. Und eigentlich war sie genau das, dieses Statement, nicht in diesem Wahn zu verfallen, den man durch die sozialen Medien hat, sondern zu sagen, ich mache das, wo ich mich dann wirklich wohlfühle. Und das war dann halt so, man hat diese Transformation bei ihr gesehen, wo sie sagt, nein, so fühle ich mich wohl und ich habe mich selber in eine Schablone gezwängt. Das hat sie eigentlich gemeint. Und dann war es natürlich so, dass dann halt oft Anmerkungen kamen und sie halt da gedisst worden ist. Und dann halt auch von dir.
Aber auf der anderen Seite, also ich würde jetzt unter dieser Kenntnis diesen Spruch vielleicht nicht unbedingt nochmal machen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, wir sind von Berufswegen erstmal Comedians. Und unser Job ist, uns über verschiedene Sujets lustig zu machen, für verschiedene Themen, über uns selbst, aber auch über andere. Und bei einer Veranstaltung, die WOC-WM heißt, wo Leute sich in fahrende Pfannen setzen und eine Bobbahn runterfahren. Wir sprechen jetzt hier, das ist ja nicht, ich weiß nicht, die Verleihung des Friedenspreises der UNO oder so. Oder weißt du, es ist jetzt nicht keine todernste Veranstaltung, sondern es ist eine grundsätzlich witzige Veranstaltung, wofür ich angestellt wurde, war mich in amüsanter Art und Weise über die einzelnen Kontestanten zu äußern und ihnen einen kleinen Spruch mit auf den Weg zu geben. Und dass dann mal einer der Sprüche bei Menschen aufschlägt und die sagen, Shaming, das verstehe ich ja. Aber es ist, bleibt trotzdem mein Job und ich muss ihn halt auch trotzdem in der Freiheit machen können, auch mal daneben zu treten. Weil unser Job, also deiner und meiner, besteht nun mal im Unbekannten. Und wenn wir nur noch anfangen, Leute nicht mehr gegen den Kopf zu stoßen, vielleicht nicht das Offensichtliche oder Nicht-Offensichtliche nach vorne zu spielen, einen Gag zu machen, dann können wir es lassen. Dann können sie irgendeine gesichtslose Frühstücksfernsehen-Radio-Gesichtsvermieterin nehmen, die immer nur sagt, jetzt kommt der Nächste, ah super, guck mal hier, was ist denn das, ein Fitnessriegel. Ja, das Das können sie auch haben, aber dann müssen sie mich nicht fragen. Verstehst
ja, aber das stellt,
war auch
aber,
keine Unzufriedenheit in den Kulissen, aber, so meine ich das nicht. Ja, aber ja, das Publikum aber, halt.
Genau, ja, aber ist, liegt das Publikum falsch, wenn es solche Empfindungen hat?
Woran niemand liegt mit irgendwas falsch. Alle können so betroffen sein, wie sie wollen, aber natürlich ist es anstrengend, wenn immer alle Menschen das Gefühl haben, dass, wie soll man sagen, dass die... Wir leben halt mittlerweile in einer Gesellschaft, in der es sehr schwierig geworden ist, nicht irgendjemandem auf die Füße zu treten. Man tritt eigentlich die ganze Zeit Leuten auf die Füße. Die ganze Zeit. Erst recht in unserem Job. Ständig.
Ja, ja, klar. Aber ich glaube, immer der Ton macht die Musik, Basti. Ich glaube halt wirklich, dass viele Leute mit vielen Sachen locker umgehen. Und ich glaube, wer es sagt, wie es gesagt wird und in welchem Rahmen es gesagt wird, ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, deswegen findet Comedy statt. Deswegen ist auch jeder auf der Bühne erfolgreich in dem, was er macht. In meiner Show, ich ziehe alle durch den Kakao. Komplett. Und es kam noch nie eine Geschichte, die halt eine gewisse Betroffenheit hat. Nur manchmal kommt aber ein, zwei Feedbacks. Und für mich ist dann so, was für ein Gewicht gebe ich dem Ganzen? Aber bringt mich das vielleicht auch zum Nachdenken? Und es war halt auch mal so, dass ich zum Beispiel im Schwabeländle, bei uns sagt man halt, hat man früher gesagt so, hey, voll der Mongo, voll der Fisch, voll der Mongo. Aber das war halt einfach eine Aussage, die man damals getroffen hat, dass man gesagt hat, voll der Trottel. Ja, also, aber wirklich bei uns in der Schule, bei uns im Viertel, das haben voll viele gesagt. Aber es war nie betroffen, nie bezogen auf Trisomie 21. Und ich habe das mal bei einer Fernsehaufzeichnung gesagt. Und da hat mir eine Mutter, hat mir da geschrieben, dass sie das nicht cool fand, dass ich das gesagt habe, weil ihr Sohn hat das. Und die hat das echt wehgetan in dem Moment. Und ich habe nicht den Gag gerechtfertigt. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, weil ich habe mir gedacht, es gibt noch 100 andere Wörter, die ich da einfügen kann bei der Nummer und habe die Nummer geändert und die Nummer ist besser geworden. Und ich glaube halt manchmal, weißt du, wir echauffieren uns über manche Aussagen, wo wir denken, die sind zu heftig, die sind zu radikal, zum Beispiel in puncto Politik. Aber manchmal ist ja das, was wir auch sagen, hat ja auch eine gewisse Reichweite, hat ja auch eine gewisse Aussage. Ich habe zum Beispiel jemand aus meiner Familie, ist sehr übergewichtig, aber ich mache auch Jokes drüber, aber nicht in unmittelbarer Nähe. Aber wenn ich weiß zum Beispiel, wer es verträgt,
das
so einen
heißt
Joke.
Unmittelbare Nähe.
Ja, ich würde das nicht jetzt vor ihr machen, vor der Person, weißt du? Aber
ist
ich
es
bin,
dann besser?
Aber also, ich weiß, ich weiß, wie schlimm das für die Person war, wie betroffen die immer ist aufgrund des Körpergewichts. Wie oft sie geweint hat, wie sehr sie das fertig gemacht hat. Weißt du, wie die Leute, die Freundinnen alle gut angezogen waren und alle sich Killer gefühlt haben und sie halt nicht. Verstehst du? Weil sie war halt immer diese eine Freundin. Und aber jetzt von ihr abzuverlangen, hey, du musst es jetzt doch auch, du musst doch jetzt drauf klarkommen, dass man so einen Joke machen kann. Verstehst du?
Nein, natürlich muss man ja auch nicht, muss man das nicht abverlangen, dass jemand drauf klarkommen muss. Das,
weil ich finde, das sind halt zwei Themen. Das sind letztendlich das eine, was du gesagt hast. Ja, natürlich ist man Comedian, aber keine will ja eine ernste Moderation. Aber ich glaube, manchmal sagt man halt auch Sachen, die Leute verletzen können. Und dann kann man ja auch sagen, ja, okay, kann ich verstehen. Weißt du?
Aber, kann ich verstehen, richtig. Wenn Sophia Thiel sich persönlich bei mir beschwert, würde ich mich auch entschuldigen. Ja, kein Problem. Dann würde ich auch sagen, hey, sorry, wenn das so getreten ist, das war nicht meine Absicht. Es ging mir nicht darum, dich zu kränken. Ich habe einfach nur meinen Job gemacht, mich humoristisch über die einzelnen Teilnehmer des heutigen Abends zu äußern und mir war der Background nicht bekannt. Tut mir leid. Hätte ich kein Problem mit. Auf der anderen Seite dieser Podcast, und das hat jetzt nichts mit Sophia Thiel zu tun, dieser Podcast wäre nicht möglich, wenn wir ständig darüber nachdenken würden, können wir wen beleidigen. Unser Job im Fernsehen, es gibt halt schon so viele Moderatoren, die nichts anderes machen als, ja, jetzt kommt hier die Rihanna und die singt jetzt Umbrella. Das ist langweilig. Ich empfinde das als langweilig. Ich finde, ich mag es immer, wenn auch mal über eine Grenze hinweg Leute was sagen, wo ich denke so, hui, das war aber jetzt gepfeffert.
Ja,
und wenn wir
uns
dann jedes
cool.
Mal beschweren, wenn Leute das tun, wird es auch langweilig. Dann können wir uns, weißt du, geh es auf Stadtfest in die Gallo oder geh auf die Bremer Woche und hör dir die Moderatoren da an, wenn du langweilige Moderationen hören willst.
Ich weiß, was du meinst und ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Ja, ich bin bei dir, aber ich glaube, wenn sich vereinzelt Leute drüber aufregen, darf man sich auch nicht drüber aufregen, weil jeder Mensch hat eine eigene Geschichte, jeder Mensch hat die eigene Erfahrung und hat einen eigenen Umgang damit. Und ich bin voll bei dir, ich sag auch, hey Digga, ich mache auch Witze über alles und jeden, aber verstehst du, das ist das, was ich vorhin erzählen wollte. In dem Moment, wie sich diese Person fühlt, das weißt du nicht. Und was in der vorgeht, das weißt du nicht. Was sie erlebt hat, weißt du nicht. Und das ist wie wenn jetzt der Bully in der Schule, weißt du, der Typ, der halt alle disst, dann sagt, ja Mann, Alter, jetzt, hey, man darf ja wohl noch ein bisschen hier Witze über die anderen machen. Oder du Hässlicher. Verstehst du? Jetzt, aber jetzt, du weißt, was ich meine. Jetzt, er, für ihn ist es ganz klar, weil er ist da oben. Und jetzt diktiert er den anderen, wenn er das sagen würde, damals zu dir in der Schule, dann würdest du als der Basti mit 16 sagen, nein, Alter. Nein, Alter. Du darfst das nicht. Du hast mein Leben kaputt gemacht, du Bastard. Verstehst du?
Das ist absolut richtig. Ja.
Aber als Comedian...
Das hat natürlich was immer mit der Position zu tun.
Das, ja, ja, das genau. Einnimmt, aber jetzt ne? Und jetzt kommt halt die Rolle. Du bist Comedian und man weiß, dass du ein Comedian bist. Und du weißt, dass deine Aufgabe ist, etwas durch die Lupe zu sehen, zu überspitzen. Und dass manchmal ein Schubser hier hingeht oder ein Schubser dahin geht. Aber du willst keinem wehtun. Und wenn das dann mal passiert, dann kommt ein kleines Sorry. Okay, ich weiß Bescheid, aber das ging ein bisschen zu weit vielleicht. Aber letztendlich ist deine Intention, nie jemandem weh zu tun. Und
Also ganz sicher nicht bei einer solchen Veranstaltung. Natürlich will ich weder Sophia Thiel kränken noch irgendwie sonst. Das ist
und da kamen halt viele Sachen zusammen und ich glaube halt auch, die Hauptsache war, dass du es nicht wusstest, diese Vorgeschichte. Weißt du, alles andere wäre ja dann, hätte jeder gesagt, okay, funny, mit dem Punkt, zack, mit Gewichten, haha, weiter geht's. Weißt du? Und
ja, alle wären das hätte ich ja auch bei jeder anderen Teilnehmerin sagen können, weißt du?
Ja.
Die hatte nur vorher halt so deutlich, als sie ansprach, betont, der Wok wiegt jetzt 128 Kilo.
Ja.
Und sie ist ja eine schmale Person. Und
das haben ja die Leute nicht mitbekommen, genau. Das haben die Leute ja nicht mitbekommen, dass sie das mehrmals vorher zu uns gesagt hat und gemeint hat, boah, sie musste die Gewichte da reinmachen und in den Wok und dann hier noch an den Rücken hinten noch Gewichte. Und deswegen war das auch unsere Vorstory, aber die kennt man halt nicht. Deswegen sagt man, was? Haltet eure Fresse, Alter.
Das sagt man, da hast du recht. Ja, das ist
das Wichtigste.
Wir haben euch lieb. Du beendest gerade, ich merke das schon, wir verabschieden uns jetzt. Ich muss auch auf Klo, alle müssen auf Klo.
Ja.
Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Haben wir sonst noch was auf der Leiste? Nö, ne? Uns geht's gut, alles tippitoppi.
Ja,
vielen Dank, ProSieben, hat Spaß gemacht, bei euch zu moderieren, war schön. Schöne Sache das.
Ja, wir lieben euch. Macht's gut, ihr Lieben, und bis nächste Woche. Bratwurst und Baklavas in Bratislava. Tschüss.